Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Ich grüße Sie. Lilo Wanders wird heute 70. TV-Legende, kann man sagen. Vor allem mit einer Sendung wurde sie berühmt.
Hallo meine Lieben, hier ist die wahre Liebe und hier ist Lilo Wanders. Das bin ich. Und ich habe wieder Post bekommen. Ein Brief aus Berlin, aber er kommt von einem Engländer, soweit ich das sehe. Ein entzückendes Teil. Guck mal. Und zwar heißt er Brian. Er schreibt, nicht genug nackte Männer bei euch? Vielleicht während die Show? Ein bisschen Bedienung, zum Beispiel nackter Kellner. Brian, ich überlege mir das. Das heißt ja immer wieder, Lilo in aller Munde.
Großer Spaß, also zu später Stunde damals im Fernsehen. Wir schauen uns gleich an, warum wahre Liebe mehr war als nur Unterhaltung. Außerdem geht es um die Boykottdrohungen gegen Israel beim Eurovision Song Contest. Willkommen zum Kompressor. Hier ist der Kompressor mit einem Schwerpunkt zum Thema Eurovision Song Contest. Der Hintergrund, zum einen die Boykottdrohungen gegen Israel und dann hat Putins Russland am Wochenende auch seinen eigenen Gesangswettbewerb als Gegenveranstaltung abgehalten. Auch darauf blicken wir gleich zurück. Aber erstmal zum Problem mit Israel. Von zuletzt 37 Ländern haben 5 ihren Verzicht erklärt, sollte Israel teilnehmen im nächsten Jahr. Das sind jetzt Irland, Island, Slowenien und die Niederlande. Belgien hält sich die Entscheidung noch offen und der massivste Protest, der kommt aus dem bisherigen ESC-Hauptgeberland Spanien. Die Pro-Palästina-Einstellung der spanischen Regierung geht auch verbal weiter als sonst in der EU. Also was reitet die Regierung Sanchez dabei? Anne Mund berichtet.
Maria Mustafa Mohammed Abu Nasser. Wafa Al-Nadi.
Die Namen von Kindern getötet in Gaza. Wie eine Anklage hallen sie durch die Innenstadt von Madrid. Rund 300 Kulturschaffende wollen so gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen protestieren und klar Position für die Palästinenser beziehen. Unter ihnen Spaniens Starregisseur Pedro Almodóvar. Spanien ist ein Land der Solidarität. Madrid eine Stadt der Solidarität. Und auch ich bin solidarisch. Es bedeutet mir viel, hier zu sein. Es ist einer von vielen Protesten in diesen Tagen in Spanien, wo nun auch Kulturevents mit israelischer Beteiligung in die Kritik geraten. Zuletzt kündigte Spaniens Rundfunkanstalt RTVE an, dass das Land nicht am Eurovision Song Contest teilnehmen will, falls Israel dabei bleibt. Der Präsident von RTVE, José Pablo López. Wir halten es für unabdingbar, auf das aufmerksam zu machen, was in Gaza passiert. In dem kleinen Rahmen, in dem es uns möglich ist, wollen wir ein Zeichen setzen, das auch die anderen Fernsehsender der EBU erreicht. Auch andere Länder hatten wegen Israels Vorgehen in Gaza mit Boykott gedroht. Spaniens Stimme hat allerdings besonderes Gewicht. Das Land gehört zu den sogenannten Big Five, also zu den Ländern, die am meisten Geld in den Musikwettbewerb stecken. Zusammen mit Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien. Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez hatte im Mai sogar den Ausschluss Israels vom ESC gefordert. Israel selbst hält an seiner Teilnahme fest. Nun muss die Europäische Rundfunkunion als Veranstalterin mit den Kritikern Israels einen Kompromiss finden. Sie betrachtet den ESC eigentlich als unpolitisches, künstlerisches Ereignis. Der ESC sei kein Wettbewerb zwischen Regierungen, hieß es da. Die EBU beurteile nicht die politischen Handlungen der Teilnehmerländer. In Spanien wäre ein ESC mit einem israelischen Beitrag wohl zielscharfer Kritik. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Elcano vom Juli bewerteten 82% der Befragten Israels Vorgehen im Gazastreifen als Genozid. Eine Haltung, die quer durch die Gesellschaft geht, so erklärt es Carmen González von Elcano. Immer mehr Menschen in Spanien sind der Ansicht, dass Israel für das verantwortlich ist, was in Gaza geschieht. Aus den Daten geht hervor, dass die spanische Bevölkerung die Reaktion Israels nach den Hamas-Anschlägen als unverhältnismäßig empfindet, als überzogen, ungerecht, grausam. Die große Solidarität mit den Palästinensern hat in Spanien historische Wurzeln. In der Zeit der Franco-Diktatur pflegte das Land enge Beziehungen zu arabischen Staaten. Israel wurde erst 1986 anerkannt. Danach entwickelte sich ein einigermaßen ausgewogenes Verhältnis zu Israel, so Meinungsforscherin González. Im Nahostkonflikt habe die Bevölkerung lange Zeit beide Seiten gleichermaßen in der Verantwortung gesehen. Erst die Reaktion der israelischen Regierung auf die Hamas-Anschläge habe dazu geführt, dass die spanische Öffentlichkeit heute deutlich stärker auf Seiten der Palästinenser stehe als früher. Viele, die seitdem immer wieder auf die Straße gehen, wollen damit auch die spanische Regierung unter Druck setzen, sagt Aktivist Iván Vázquez. Die Regierung weiß, dass die große Mehrheit der Spanier ablehnt, was in Gaza geschieht. Nicht nur die, die auf die Straße gehen, sondern auch viele andere. Sie ist deshalb gezwungen zu handeln und auf den Druck der Zivilgesellschaft zu reagieren. Die linksgerichtete Regierung von Pedro Sánchez handelt. Bereits im vergangenen Jahr hat Spanien Palästina als Staat anerkannt. Zuletzt verschärfte Madrid deutlich den Ton. Der Regierungschef warf Israel wiederholt Völkermord vor und kündigte als Konsequenz unter anderem ein verschärftes Waffenembargo und Einreiseverbote an. Obwohl Spaniens Parteienlandschaft stark polarisiert ist, herrscht bei der Unterstützung Palästinas weitestgehend Einigkeit. Carmen González.
Es una posición transversal.
Das Thema zieht sich durch alle politischen Parteien. Die Haltung der Regierung erklärt sich daher nicht nur durch den Druck von links, sondern auch durch eine Verantwortung gegenüber den eigenen Wählern und Parteimitgliedern. Ob in Kultur oder Politik, Spaniens Nähe zu Palästina ist in diesen Tagen unübersehbar.
Eine Haltung, die aber durchaus auch kritikwürdig ist. Schließlich geht es ja beim ESC eben nicht um das Handeln von Regierungen, der Mitglieder eigentlich, sondern es ist eine künstlerische, eine popkulturelle Veranstaltung, die gerade im Falle Israels auch absolut progressiv daherkommt. Und da ist eben auch ein entscheidender Unterschied zum Beispiel zu Russland, das ja nicht nur eben den Angriffskrieg in Europa führt, sondern auch offen LGBTQ-feindlich auftritt. Und da ist Israel das glatte Gegenteil. Die Geschichte des ESC wäre ohne den viermaligen Gewinner Israel eine ganz andere. Denken wir ganz kurz nur an Dana International 1998 mit ihrem bunten Vogelkostüm und noch viele andere. Gute Erinnerungen daran hat auch Kurator, Autor und Kritiker für das Themenfeld queere visuelle Kultur Peter Rebe. Zurzeit beruflich in Cincinnati in den USA. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Herr Rieberg, Proteste gegen Israel sind nicht neu beim ESC. Die gab es dieses Jahr auch schon bei der Veranstaltung, aber auch schon 2019, als der ESC in Tel Aviv stattfand. Und Sie waren ja damals dabei. Also wie haben Sie das im Land dort selbst wahrgenommen?
Gute Frage, genau. Netta hatte ja gewonnen 2018 für Israel. Der ESC war dann 2019 in Tel Aviv. Sagen wir mal so, sehr gespalten, ja. Also auf der einen Seite eine große queere, schwule Party. Also Tel Aviv ist natürlich auch eine Partymetropole. Israel gehört auch, sagen wir mal, neben Schweden zu den Ländern, das den ESC auf eine Art und Weise feiert und auch popkulturell ernst nimmt als ganzes Land mit einer Begeisterung, also die es jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht gibt, sondern die hier immer wieder versiegt und entfacht werden muss. Also insofern war das einerseits eine große Party. Es gab damals ja auch Madonna wurde eingeladen als Pausenact, ne? Also was auch nicht so oft vorkommt, dass nochmal so ein Star von außerhalb dabei ist. Gleichzeitig auf der Einfahrt zur Arena, aber eben auch Gegenproteste, die haben sich damals vor allen Dingen auf die Situation in der Westbank, also in dem von der Autonomiebehörde kontrollierten Teil, also nicht im Gazastreifen, konzentriert. Ich habe tatsächlich damals auch eine Bustour mitgemacht von einer Gruppe, die heißt Breaking the Silence. Das sind ehemalige israelische Soldaten, die Touren anbieten in die besetzten Gebiete, um darüber aufzuklären, wie die Situation direkt ist unter der Besatzung und mit den israelischen Soldaten. Also das Land ist sehr gespalten, was das angeht, und auch die queere und schwule Community ist sehr gespalten.
Ja, und dieses Jahr kommt ja dann außer dem Gaza-Krieg auch noch hinzu, dass Israel beim Public Vote so gut abgeschnitten hat, dass eigentlich alle erstaunt waren, dass sogar Schiebung bei der Punktevergabe vermutet wurde. Also ganz kurz, bevor wir zur Historie auch kommen, aber haben Sie dafür jetzt eine Erklärung oder mochten einfach alle diesen Song?
Genau, also letztes Jahr war ja beim Public Voting tatsächlich Israel auf Platz 1, ne, mit dem Song A New Day Will Rise, Banden von Yuval Raphael, in der Gesamtwertung dann Platz 2. Ich bin mit dem Korruptionsvorwurf bin ich zurückhaltend. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das gab es immer mal wieder beim ESC. Ich will das auch gar nicht ausschließen, dass das sein kann. Meine Vermutung ist aber eine andere. Also sagen wir mal, auch wenn die öffentliche Meinung in Europa zumindest gespalten ist, was Israel und Israels Strategie im Gazakrieg angeht, oder die Legitimität überhaupt dort einen Krieg zu führen, ist es dennoch so, dass natürlich quasi die Sache selber sehr klar identifizierbar ist, ne? Und wenn immer das beim ESC der Fall ist, das muss jetzt nicht unbedingt eine politische Auseinandersetzung sein, das können auch LGBTQI-Rechte sein, das kann auch MeToo sein, also wenn immer sozusagen eine soziale oder politische Sache mit einem Beitrag identifizierbar ist, dann hat das einen Mobilisierungseffekt, ne? Mhm. Also man kann sozusagen sagen, Beiträge bedeuten irgendwas, das ist beliebig, aber in diesen Fällen gibt es einfach eine ganz klare Botschaft. Und das mobilisiert einfach dann das Publikum. Und auch wenn es denn nur 50% des Publikums sind, die meinetwegen hinter Israel stehen, in dem Fall ist das immer noch eine Menge.
Ja, absolut. Also die Überraschung war schon da angesichts der politischen Situation und weil ja Israel aktuell eben auch so viele Gegner hat. Zumal aber jetzt das Land ja auch Betrug gar nicht nötig hat, denn das Land ist seit 73 schon dabei, hat schon 4-mal gewonnen, also offensichtlich künstlerisch sehr erfolgreich. Vielleicht, wie würden Sie diese Beziehung Israel und der ESC beschreiben? Warum sind die eigentlich so künstlerisch auch so stark?
Es gibt beim ESC ja sozusagen den interessanten Effekt, dass es, sagen wir mal, es gibt ein Zentrum Europas, ja, also das alte Westeuropa, das alte ESC-Europa aus der Zeit des Kalten Krieges mit den Benelux-Ländern, Deutschland, Frankreich, Italien und so weiter. Und dann gibt es sozusagen die, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, die Ränder, also Länder, die entweder geografisch noch zu Europa gehören, nehmen wir mal Finnland, aber sich sozusagen immer ein bisschen vernachlässigt fühlten, auch in Bezug auf die Aufmerksamkeit, die sie von Europa bekommen haben. Das ist für Israel, das ja nun geografisch nicht zu Europa gehört. Die EBU als Veranstalter des ESC ist aber ein Verbund der Rundfunkanstalten, der eben geografisch über Europa hinausgeht. Auch nordafrikanische Länder gehören dazu, könnten mitmachen. Marokko beispielsweise hat mal teilgenommen am ESC. Mhm. Die Türkei hat lange teilgenommen. Israel ist also sozusagen geografisch in dieser Randposition und hat natürlich diese gewaltvolle, tragische Geschichte mit Europa, insbesondere mit Deutschland und dem Holocaust hier im 20. Jahrhundert, hat aber eben gleichzeitig auch, wenn ich das so richtig interpretiere, doch ein starkes Verlangen, einen starken Wunsch danach, eine enge Beziehung zu einer europäischen kulturellen Geschichte aufrechtzuerhalten, aus dieser Position am Rand heraus. Und das heißt auch, dass das israelische Fernsehen, also tatsächlich 73 haben sie genannt, war die erste Teilnahme, von Anfang an den ESC als ein Instrument verstanden hat, als eine Plattform verstanden hat, genau das zu tun. Also die Zugehörigkeit, die kulturelle Zugehörigkeit zu Europa zu zeigen auf der ESC-Bühne. Von daher sind eben auch, sagen wir mal, ganz andere Stars oder auch eine andere Infrastruktur, vielleicht auch ein anderes Budget in den ESC geflossen. Ne? Also eine Ernsthaftigkeit in der Teilnahme, um die Identität dieses Staats Israel zu behaupten auf der Bühne, die jetzt in so großen Ländern wie Deutschland, Frankreich oder so schon lange keine Rolle mehr spielt.
Und dazu kommt ja diese unglaubliche Begeisterung eben auf künstlerischer Seite eben auch und die Sie eben beschrieben haben. Da, ja, wie soll ich sagen, dann ist ja die Frage, warum kann der ESC nicht einfach nur Sangeswettbewerb sein? Vielleicht auch schon historisch, wie Sie es eben hergeleitet haben. Klar, dass man diesen nur so beantworten kann. Es ist eben nicht nur das. Allerdings gehört dann eben Boykott und Protest offenbar auch zur Geschichte.
Naja, also der ESC, das ist sozusagen ein Paradox, ne? Also von seinen Statuten her ist der ESC, sagen wir mal, unpolitisch und die EBU versucht auch mit, also händeringend sozusagen daran festzuhalten, ja? Und das erscheint vielleicht auf eine Art heuchlerisch, aber es erscheint mir gleichzeitig ehrlich gesagt auch komplett verständlich. Also man muss sozusagen erstmal den unpolitischen Charakter behaupten, damit dieser Wettbewerb überhaupt stattfinden kann. Ja, sonst wäre das gar nicht nicht möglich.
Ist ja bei Sportwettbewerben auch so, ne? Völlig klar.
Genau, genau. Und gleichzeitig ist es ja nun mal so, weil eben europäische und ein paar nicht-europäische Nationen gegeneinander antreten, dass es eben klar ist, dass das Politische unwillkürlich auch zur DNA des ESC dazugehört. Ne? Das ist immer so gewesen. Das betrifft jetzt auch nicht nur Israel. Russland ist natürlich ein Beispiel. Wir haben aber auch das Beispiel des Jugoslawienkriegs aus den 90er Jahren, des militärischen Konflikts zwischen der Türkei und Griechenland in den 70er Jahren wegen Zypern. Also es gab immer wieder politische Konflikte und eben auch militärische Auseinandersetzungen, die dann ihre Spuren beim ESC hinterlassen haben. Man muss aber vielleicht auch dazu sagen, in der Regel ist es so, und ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht in diesem Fall, dass die EBU die Entscheidung hinauszögert oder von sich aus eher dazu neigt, nicht die Initiative zu ergreifen, wenn es dabei um eine Entscheidung geht. Das war zum Beispiel jetzt im Fall Russlands auch so. Ne? Bei der Annexion der Krim 2014 ist nichts passiert. Russland hat weiterhin teilgenommen. Russland ist jetzt seit 2022 nicht mehr dabei, aber auch erst, nachdem einige Teilnehmerländer, Finnland zum Beispiel, eben gedroht haben, sie nehmen nicht teil, wenn Russland weiter teilnimmt. Also das ist sozusagen der übliche Weg, wie dann so ein Boykott letztendlich stattfindet.
Also das ist das eine. Das andere ist, dass der ESC sich ja schon deutlich verändert hat. Also auch eine, sage ich mal, vielleicht nicht primär politisch, aber doch eine Form von Agenda für manche darstellt. Also wenn man jetzt meinetwegen autokratischen Staaten wie Ungarn oder so in der Argumentation folgt, die sagen dann, naja, das ist eine Queer-Werbeveranstaltung. Das lässt sich vielleicht auch gar nicht unbedingt leugnen, aber man kann es ja eben auch positiv sehen. Also wenn ich jetzt mal Sie direkt auch als Fan dieses ESC anspreche, das hat ja damals queeres Leben direkt ins Wohnzimmer auch des heterosexuellen Mainstreams gespült. Ja, wie haben Sie das wahrgenommen? Ich habe gelesen, für mich war der European Song Contest, der Eurovision Song Contest, das schwule Weihnachten. Erklären Sie das
genau,
mal.
Genau. Sie können mich auch gerne direkt als schwulen oder queeren Fan ansprechen. Also das hat sozusagen eine lange Geschichte. Also auf der einen Seite kann man tatsächlich, also ich bin in den späten 60er Jahren geboren, auch nicht mehr so jung. Also meine ersten Erinnerungen an den ESC sind in den 70er Jahren, so 74, 75, so um den Sieg von ABBA herum. Und das war, also ich nenne das immer so eine proto-queere Kindheit. Ne? Also lesbisch, schwule, queere, trans Kinder haben natürlich eine Sensibilität des Andersseins, eine andere Form der Wahrnehmung. Und der ESC, insbesondere wenn wir jetzt beispielsweise mal an die medienkulturelle Situation sozusagen in Westdeutschland, ich bin in Hamburg geboren, der 70er Jahre denken, dann war der ESC einfach eines der wenigen Ereignisse im bundesdeutschen Fernsehen. Es gab ja auch damals nur drei Programme, wo quasi diese Art von buntem Pop-Spektakel zu sehen war. Große Lieder, große Gesten, bunte Kostüme, große Perücken, Melodrama. Ja, also ähnlich wie beim Broadway-Musical oder halt im Filmgenre des Melodramas. Da ist eben für ein queeres Publikum viel zu holen, was die Identifikation angeht. Ne? Also das ist sozusagen schon eine ganz alte Geschichte. Und dann, ich mache es jetzt mal sehr schnell im Durchlauf hier sozusagen, dann gibt es natürlich sowas wie eine etwas bewusstere queere und schwule Aneignung des ESCs. Also ich kenne das beispielsweise aus WGs in Hamburg in den 90er Jahren, wo man dann anfing, zusammen das zu gucken. Also eben nicht mehr im Kreis der Familie das noch nicht geoutete Kind, sondern dann die erwachsenen jungen Männer und Frauen, die irgendwie mit Begeisterung das als ein queeres Ereignis feiern. Und Sie haben schon Dana International genannt, also der Sieg von Israel, der Transgender-Sängerin Dana International mit Diva 1998. Das war denn sowas wie quasi das offizielle Coming-out des ESCs, also in dem Sinne, dass es nun für ein Massenpublikum sichtbar war, dass queere Kultur auf der Bühne, aber eben auch im Publikum, also die Fans sind ja auch im Branding des ESCs, in der Herstellung der Marke des ESCs dann zunehmend wichtiger geworden. Ja, das war dann sozusagen seit 1998 nicht mehr zu übersehen. Und ich würde jetzt mal sagen, also dass wenn Barbara Schöneberg den deutschen Vorentscheid moderiert und dabei so eine queere Sensibilität auch zur Schau stellt, ja, das haben wir auch Dana und Israel zu verdanken. Ne? Also dass sozusagen dieses nach außen kehren, also das ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ist ja eine ARD-Sendung mit Steuergeldern finanziert, dass es da eine Plattform gibt, wo quasi queere Kultur ganz selbstverständlich ihren Platz bekommt und auch ganz offen besprochen wird. Ne? Das ist schon sozusagen eine Errungenschaft.
Und zu der hat eben Israel direkt beigetragen. Und dann verläuft da ja im Grunde genommen trotzdem diese politische Trennlinie. Und vielleicht, dass wir da auch nochmal da auf die Queer-Community kommen. Also die ist ja, sagen wir mal, würde ich behaupten, latent Israel-kritisch. Aber vielleicht ist das auch ein Vorurteil. Vielleicht ist sie genauso gespalten wie die anderen Communities. Vielleicht da auch nochmal Ihre Sicht darauf?
Genau, ich hatte es ja schon kurz so erwähnt in der Schilderung von dem ESC in Tel Aviv, ne, wo ich diese Spaltung wahrgenommen habe. Ich würde das jetzt auch, ja, ich sag mal so ein bisschen aus meinem akademischen Hintergrund, ich bin ja auch so Queer-Theoretiker, Queer-Forscher und aus dem aktivistischen Hintergrund auch ein bisschen herleiten. Also klar, es gibt sozusagen sowas wie eine queere, oftmals auch schwule Fanbase des ESCs aus den schon genannten Gründen. Und dann gibt es halt ja seit den 2000ern, also diesen sogenannten Queer of Color Turn. Viele TheoretikerInnen, die gesagt haben, Queer muss eben ganz andere Fragen der Normativität, der Gewalt, der Marginalisierung in den Blick rücken, um politisch als Kategorie weiterhin wirksam zu sein. Ja, wir können nicht einfach nur über lesbischen, schwulen Sex- und Genderfragen reden, sondern wir müssen diese anderen, also Rassismus, Migration, Transgenderrechte und so weiter mit einbeziehen. Und daraus hat sich ein ganz anderes Verständnis von Queer innerhalb der letzten, sagen wir mal, mindestens 15 Jahre entwickelt, der auch den Schwerpunkt gar nicht mehr auf Sexualität und Gender unbedingt richtet, sondern auf diese anderen Fragen. Ganz wichtig ist natürlich dabei auch der postkoloniale Diskurs. Also man kann es, das ist jetzt sehr grob gesagt, ne? Es gibt natürlich sozusagen Vertreter verschiedener Positionen oder auch Leute, die versuchen, beide Positionen zusammenzudenken, wie ich das zum Beispiel auch versuchen würde zu machen. Aber es gibt sicherlich insbesondere in der jüngeren Generation von queeren Menschen und queeren Aktivistinnen tatsächlich eher eine Identifikation mit diesen neueren Zielen von Queer. Ne? Und da ist eben sozusagen, das vielleicht nochmal dem hinzugefügt, da ist dann sozusagen Israels Rolle auf einmal, hat die Seiten gewechselt. Ne? Also Israel nicht mehr als Land, wo LGBTQI-Menschenrechte verteidigt werden, sondern Israel als Land des Pinkwashings, also wo die Rechte von Lesben, Schwulen und Transgender nur als Vorwand benutzt werden, um eine eigentlich koloniale, militaristische Politik zu kaschieren. Ja, das ist der Vorwurf, den zum Beispiel insbesondere Jasper Puar erhoben hat vor 20 Jahren. Und das ist ein Argument, was relativ viel Resonanz bekommen hat, ne? Also Israel in dieser Perspektive zu sehen.
ESC-Kenner und Experte für queere visuelle Kultur, Peter Rieberg. Danke für all diese Hintergründe.
Sehr gerne.
Weiter geht's mit unserem Schwerpunkt ESC und dazu gehört auch die Gegenveranstaltung in Moskau am Wochenende. Mit Teilnehmern aus mehr als 20 Staaten hat da Russland den Intervision Song Contest abgehalten. Hintergrund ist natürlich, dass Russland seit 2022 vom ESC ausgeschlossen wurde wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine. In einer Videogrußbotschaft unterstrich Kreml-Chef Wladimir Putin den Respekt für traditionelle Werte und unterschiedliche Kulturen. Das ist natürlich auch eine verbale Spitze gegen den queer-freundlichen ESC. Gewinner dieses Abends da in Moskau war der Sänger Du Puk aus Vietnam.
Сегодня на сцене для вас будут работать настоящая интернациональная команда ведущих. Стефи Патель, Индия.
Алексей Воробьев, Россия. Мэн Лэй, Китай.
Аида Калифулина, из Беларуси.
Unsere langjährige frühere Moskau-Korrespondentin Gesine Dornblüt hat diesen Intervision-Contest für uns verfolgt. Gesine, das klingt ja eben doch schon sehr international, Inder, Chinesen, Vietnam. Also wie ist dein Eindruck, was war das für eine Show im Vergleich auch zum ESC?
Also was man da auf dem Bildschirm gesehen hat, das war hochprofessionell, äußerst aufwendig gemacht. Lichteffekte, Laser, Feuerwerk, Avatare. Es war betont international, die Songs wurden in den Landessprachen gesungen. Aber das war zugleich auch alles ziemlich behäbig und atmete etwas Sowjetisches. Denn das Ganze ist ja auch der Versuch, einen sowjetischen Musikwettbewerb aus der Zeit des Kalten Krieges wiederzubeleben. Und dieses Behäbige, das zeigte sich zum Beispiel zu Anfang deutlich bei der Vorstellung der Jury. Es gab ja kein Zuschauervoting wie beim ESC. Also diese Jury, das waren überwiegend ältere Herrschaften, verdiente Künstler, zum Teil Kulturbotschafter mit ihren Funktionen dann vorgestellt. Dem fehlte wirklich Leichtigkeit. Das war komplett ironiefrei. Und dazu kommt, das Ganze war eine politische Veranstaltung von oben angeordnet, von Putin per Dekret, um zu signalisieren, dass das kriegsführende Russland gar nicht isoliert sei.
Und woran machst du das konkret fest? Also wie hat sich da dieser politische Einfluss geäußert?
Ja, zunächst mal natürlich bei der Auswahl der Teilnehmerländer. Das ging ganz klar nach politischen Kriterien. Das sind politische Verbündete Russlands gewesen. Dann gab es eben, das hast du erwähnt, dieses Grußwort Wladimir Putins per Video. Das wurde zu Anfang abgespielt. Er steht da steif in blauem Anzug vor einer russischen Fahne, wie immer. Und so wie er auch sonst pseudohistorische Vorträge hält oder Wirtschaftszahlen referiert, so sprach er jetzt über kreative Freiheit. Er hat das politische Modell einer multipolaren Welt, in der sich Russland ja an der Seite Chinas als Fürsprecher der Benachteiligten präsentiert, übertragen auf Kultur und Musik und hat gesagt, es gäbe eine große Nachfrage weltweit nach Gerechtigkeit und nach dem Zugang auch zu kulturellem Fortschritt und Russland sei da offen.
Wir schätzen unsere Traditionen und respektieren die Traditionen anderer. Gerade dieser Respekt vor traditionellen Werten und kultureller Vielfalt ist die Grundidee des Wettbewerbs und inspiriert seine Teilnehmer zu kreativen Höchstleistungen.
Ja, und das ist natürlich äußerst zynisch, denn Russland vernichtet zum Beispiel die ukrainische Kultur und die ukrainischen Traditionen, verbietet die ukrainische Sprache, sperrt Menschen ins Gefängnis, weil sie ukrainisch sprechen, tut also genau das Gegenteil dessen, was da am Wochenende propagiert wurde in Moskau.
Die Teilnehmer kamen ja aus Staaten, du hast es erwähnt, die mit Russland verbündet sind. Spannend war da ja auch, dass es einen Beitrag aus den USA geben würde. Und das, obwohl Trump zuletzt gesagt hat, dass Putin ihn hängen lässt. Also der ursprüngliche Kandidat B. Howard hat da 3 Tage vorher aus privaten Gründen abgesagt. Dann sollte eine Musikerin mit australischem und US-amerikanischem Pass einspringen, aber das fand auch nicht statt. Also was war da los?
Ja, das war spannend und ist auch immer noch undurchsichtig. Es geht um die Künstlerin Vessi. Sie ist eine gebürtige Griechin. Sie ist offenbar so kurzfristig ausgefallen, dass es nicht mehr zu kaschieren war dann während der Show. Die Gründe sind unklar. Sie selbst hat gegenüber einem russischen Exilmedium gesagt, das sei ein unvorhergesehener Notfall gewesen. Die Organisatoren in Moskau sprachen von beispiellosem Druck der australischen Regierung. Australien unterstützt die Sanktionen gegen Russland. Aber das kann auch ganz andersherum sein, denn diese Künstlerin hat sich für Gender Equality eingesetzt, für gleichgeschlechtliche Ehen. Das ist auch zu sehen und zu lesen im Internet. In Russland ist ja die LGBTQ+-Bewegung pauschal für extremistisch erklärt worden. Und vielleicht ist den Verantwortlichen in Russland am Ende aufgefallen, dass das nicht zusammengeht mit dem Zeichen, dass man ja da setzen will, dass es angeblich eine Mehrheit gibt, die sogenannte traditionelle Werte teilt.
Also eine gewisse Panne war dann doch nicht mehr zu verstecken. Würdest du denn sagen, dass das aber insgesamt funktioniert hat, die Fassade aufrechtzuerhalten, also die Musik da quasi als Softpower-Instrument oder auch zum Reinwaschen vom Image des Kriegstreibers einzusetzen?
Also das russische Regime und die Propaganda haben zumindest alles dafür gegeben. Abends, wenn man Nachrichtenmeldungen verfolgt hat, da war das Thema und es setzt sich immer noch fort. Da ist die Rede von einem ideologischen Sieg, einem Sieg der normalen, traditionellen Welt. Ich bin mir nicht so sicher, wie ehrlich die Begeisterung tatsächlich war. Einmal in Russland selbst, da gibt es auch Meldungen, dass zum Beispiel Anweisungen in Schulen verschickt wurden, Lehrer aufgefordert worden, zum Beispiel zum Public Viewing zu kommen. Und in Russland ist man geübt darin, Begeisterung in der Bevölkerung für Großereignisse zu konstruieren. Und international, ja, da hängt viel davon ab, wie man jetzt auch, wie wir auch über dieses Festival berichten. Russland geht es darum, und Russland setzt darauf, den Eindruck zu vermitteln, das ist ein ganz normales, friedliches Land mit einem ganz normalen Festival. Das ist es aber nicht, sondern Russland ist ein Aggressor, der Nacht für Nacht seinen Nachbarn mit Raketen und Drohnen überzieht.
Das wissen natürlich auch potenzielle Zuschauer. Aber gibt es irgendwelche Zahlen, dass man einen Anhaltspunkt hat? Haben da Millionen zugeschaut?
Also die staatliche Nachrichtenagentur TASS, die hat gestern unter Berufung auf die Organisatoren die Zahl von 4 Milliarden genannt. Das ist eine gewaltige Zahl. Und die Agentur hat dann selbst hinzugefügt, dass das erstaunlicherweise der Bevölkerung der teilnehmenden Länder entspricht. Also das scheint mir unrealistisch. Es ist nicht nachprüfbar, aber auch kaum vorstellbar wegen der unterschiedlichen Zeitzonen. In Peking zum Beispiel war es nachts schon 2:30, als die Show begann. In Neu-Delhi war es 11 Uhr abends. Und das ist ja auch der große Unterschied zum ESC, der weitgehend in einer Zeitzone stattfindet und davon lebt, dass alle live gucken, live mitwählen. Es ist wirklich was Verbindendes. Damit hatte der Intervision nichts zu tun.
Dann dürfen wir wirklich gespannt sein, ob der dann nächstes und die kommenden Jahre auch weiterhin stattfindet oder eben nicht. Der Intervision Song Contest am Samstag in Moskau. Gesine Dornblüt hat für uns diese Veranstaltung der Putin-Freunde und Unterstützer gesehen und uns erklärt. Herzlichen Dank. Öffnet die Herzen, herzt die Öffnungen. Wenn Sie diesen Spruch kennen, vielleicht auch dieses Intro, dann haben Sie wahrscheinlich die Sendung Wahre Liebe in den 90ern gesehen mit Travestie-Ikone und Moderatorin Lilo Wanders, damals eine der großen Aufklärerinnen im deutschen Fernsehen. Lilo Wanders alias Ernie Reinhardt wird heute 70 Jahre alt. Und die Sendung, die gab es bis 2004, obwohl sexuelle Aufklärung heute ja vielleicht noch wichtiger wäre als damals. Fragen dazu an den freien Kulturjournalisten und Wanders Zuschauer der ersten Stunde, Axel Schock. Willkommen im Studio.
Einen schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Ja, also wie entstand diese Figur Lilo Wanders? Wie hat sie sich eigentlich bis zu dieser Sendung Wahre Liebe entwickelt und welche Bedeutung hatte sie für Sie damals?
Man kann die Figur nicht von der Person, dem Darsteller trennen. Man muss quasi auch die Genese oder die Entwicklung von Ernie Reinhardt vielleicht kurz anreisen. Der ist Ende der 80er Jahre zu einer Zwei-Mann-Truppe dazugestoßen, der Familie Schmidt. Das war eine sehr anarchische, politisch-aktivistische, schwule Kabarett-Revue-Mannschaft. Und die tingelten sehr erfolgreich durch die Republik. Unter anderem auch dank der Songs von Rio Reiser, die er beigesteuert hatte. Und zu dieser Truppe kam eben Ernie Reinhardt. Und weil die so erfolgreich waren, aber keinen Bock mehr hatten aufs Tingeln, haben sie sich in Hamburg ein eigenes Theater aufgegründet, eben das Schmidt-Theater. Und waren so erfolgreich mit ihrer Mischung aus Kleinkunst, Kiez-Theater, Volkstheater, dass sie bei NDR 3 dann eine eigene Fernsehshow machten, die Schmidt-Mitternachtsshow. Und eben für diese Show, in der eben Ernie Reinhardt auch moderierte, hatte Reinhardt eine eigene Figur entwickelt, eben Lilo Wanders. Das war so ein kleiner Seitenhieb auf Evelyn Künneke, die alte, die Söse und Ufa-Schauspielerin. Mhm. Und eben die Kunstfigur Lilo Wanders war eine sehr gehässige, bösartige Ufa-Diva, die mit ihren Boshaftigkeiten eben dann die Gespräche auf der Bühne entsprechend anfeuerte. Dann Vox hatte eben dann Ernie Reinhardt angefragt, ob er nicht als Lilo Wanders eine neu zu schaffende Erotiksendung eben moderieren wolle. Und ich muss Lilo Wanders hoch anrechnen, Ernie Reinhardt hoch anrechnen, dass er eben sagte, ich mache das, aber nicht als die Lilo Wanders, die ich vorher war.
Sondern ganz verändert, nämlich ein sehr positiver Mensch, der sehr einfühlsam war. Ne?
Richtig. Mhm. Also ich denke, dass Vox wollte eben jemand haben, der ein bisschen abfällig mit den Leuten spricht, die dann zu Gast sind und ein bisschen sich darüber lustig macht. Und eben das wollte eben Ernie Reinhardt nicht, sondern er wurde zu einer Person, die er auch im echten Leben natürlich eigentlich ist, nämlich sehr zugewandt, sehr höflich, sehr freundlich, sehr offen nach allen Seiten hin. Also vor allem wirklich interessiert und voller Liebe.
Und das eben auch sehr erfolgreich mit dieser Sendung. Das durfte ja Vox dann trotzdem in den Kram gepasst haben, auch wenn Lilo Wanders nicht so wie sie es angedacht hatten.
Ne? Solange die Kasse stimmt, heißt die Quoten stimmten durchaus. Und sie sind ja auch, muss man sagen, auf einen Zug aufgesprungen. Der Vorläufer war eben Liebe Sünde von Matthias Frings bei ProSieben. Und daraufhin wurden andere Sender eben auch hellhörig und wollten auch sowas haben. Und man merkt, glaube ich, man sieht den Unterschied zwischen dem, was Lilo Wanders gemacht hat, nämlich gut und besser, wenn man sich Piep auf RTL 2 anschaut,
ja, das war
lange von Verona Feldbusch moderiert. Da ging es wirklich darum, schlüpfrig zu sein, ein bisschen Huhu und Shishi und Schlüsselloch-Perspektiven so viel wie möglich einzufangen.
Dagegen Lilo Wanders war eben wirklich interessiert an Aufklärung und um, sagen wir mal, Sex in allen Varianten eben auch normal zu machen oder das zu erklären. Was war sonst Ihr Geheimnis?
Ich glaube, das Geheimnis war eben zum einen, dass sozusagen über alles gesprochen werden konnte und zwar ohne Tabu im Sinne von, es ist normal, also nichts ist unnormal. Wir können über alles sprechen, ohne sich dafür schämen zu müssen oder es eben als Kuriosum abzustempeln. Und ich glaube, es war auch ein guter Dreh, dass eben eine Kunstfigur mit den Menschen sprach. Das war so eine Art, das war eine echte Person, aber trotzdem nicht wirklich echt. Man konnte sie vielleicht eher öffnen, auch dieser Person eher zuhören, als wenn da wirklich eine reale Person im eigentlichen Sinne da.
So wie Erika hat. Berger, ne? Die,
richtig. Die, da war es dann wirklich, da ja. war es dann wirklich Sexualtherapie oder sowas. Und es hat dann was vom Beichtstuhl. Hm. Und so war es eben auch immer noch ein bisschen Unterhaltungsshow.
Und sie war ja irgendwie auch Pionierin, denn sie hat ja Travestie eben ja in einem, im Mainstream verankert. Kann man das so sagen, oder?
Ist dann die Frage, wo man dann Mainstream ansetzt. Es gab natürlich vorher schon Mary und Gordy als sehr erfolgreiches Travestie-Duo, nur eben waren die halt in diesem Genre noch verhaftet, wie früher Mann oder Frau, wer weiß das genau. Deswegen hießen damals immer diese Werbeslogans dafür, während eben Ernie Reinhardt, sprich Lilo Wanders, eher so aus dieser schwulen bewegten auch Trash-Ecke kam. Da wurde das auch schon, wurde quasi Travestie fast schon wieder parodiert, eben anders, ging nicht um Glamour, was eben dann heute wieder mit Drag Queens neu ins Spielfeld kommt.
Ja.
Aber es war für Deutschland tatsächlich, war dann Lilo Wanders in dieser breiten Wirkung durchaus eine Novität, dann eher später dann durch RuPaul und Dame Edna quasi flankiert aus internationalen Bereichen.
Also der ganze Diskurs um Travestie beziehungsweise, also Drag heutzutage fließt das ja ineinander mit auch der Diskussion um Transsexualität. Ist das Ihrer Ansicht nach seit Lilo Wanders Sendung irgendwie ja zum Schlechteren hat es sich verändert oder sind wir einfach über diese Zeit hinaus, wo man eben die Sexualität selber noch als normal erklären muss oder sind wir vielleicht schon wieder auf dem Rückschritt?
Also ich denke natürlich im Vergleich zu den 90er Jahren, als die Sendungen alle begannen, sind wir heute, haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten, uns zu informieren. Es gibt quasi für jede Spielart des Lebens Foren und Internetseiten und Informationsportale. Damals gab es das eben nicht. Gleichwohl habe ich manchmal die Befürchtung, dass wir wieder so im Zuge dieses neuen Konservatismus zu einer neuen Bruderie zurückfallen. Eben das, was unter anderem solche Sendungen gebahnt haben, nämlich einfach offen, unverkrampft, selbstverständlich über das ganz Selbstverständliche sprechen zu können, nicht über Sexualität, dass eben das vielleicht wieder verschwindet, man eben Dinge nicht mehr offen ausspricht, sich nicht mehr darüber unterhalten mag, aus Scham, aus welchen Gründen auch immer. Und das fände ich sehr schade, weil es wirklich auch ein wirklicher Rückschritt wäre.
Mhm. Und ich meine, sie wird 70 Jahre alt, Lilo Wanders, aber sie müsste ja noch nicht in Rente gehen. Also wäre vielleicht Zeit für eine neue wahre Liebesendung?
Vielleicht, ja, aber mit Sicherheit mit einem 2.0 dahinter versehen. Aber ich denke, ähnliche Formate braucht die Welt immer noch und immer wieder.
Vielleicht noch, was macht Lilo Wanders jetzt?
Also ich verfolge jetzt nicht quasi ihre täglichen Tageskalender oder so. Sie hat immer noch einzelne Auftritte, Lesungen, kleine Shows, Moderation, aber eben die ganz großen Nummern eben, die erspart sie sich vielleicht oder bekommt sie auch die Aufträge nicht dafür.
Wir gratulieren auf jeden Fall zum 70. Geburtstag. Das war Kulturjournalist Axel Schock mit Hintergründen zur Person und zu der Sendung. Damals herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank fürs Einladen.
Am 5. September war übrigens Lilo Wanders zu Gast in der Sendung im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Können Sie hören in der Deutschlandfunk-App oder auch auf unserer Webseite.